Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Heute ist der 23. November. Aha, aufgepasst, Oktober. Sehr gut. Es ist schön, dass wir uns hier versammelt haben unter Gottes Wort. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir hier im Frieden sitzen dürfen. Es ist schön, dass wir wieder unsere Blicke ausrichten können in die Richtung, von wo die Rettung kommt. Es ist schön, dass man sich wieder oder die Erinnerung auffrischt, indem wir sein Wort hören, um eine neue Orientierung in diese Zeit des Nebels bekommen. Nelly, danke schön, dass du eine Ansage gemacht hast. Ich habe mich schon immer gefragt, wann hörst du denn auf? Nicht du, ich. Nicht falsch verstehen. Ich habe das zu mir gesagt. Wann hörst du denn, wann ist die Zeit da, zum Aufhören? Du hast es jetzt angekündigt. Also, demnach mache ich schon 4 Monate Überstunden. Ich war vor 4 Monaten oder wurde ich 60. Also, Zeit zum Aufhören. Außerdem habe ich mal die Liste angeguckt, unsere Prediger hier in der Gemeinde. Bin ich aktuell der älteste Prediger hier? Das ging mir so durch den Kopf, dachte ich, oh, das willst du gar nicht wahrhaben. Aber es ist so. Gut, vor circa 3 Monaten stand ich hier vorne und wir haben zusammen Psalm 86, 11a gelesen. Da steht Folgendes drin, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deine Wahrheit. Weise mir, Herr. Also zeige mir, Herr, den Weg, auf dem ich gehen soll. Und wir haben festgestellt, dass es unheimlich wichtig ist, den richtigen Weg zu gehen oder das Ziel vor Augen zu haben, wo man lang geht. Wir haben festgestellt, dass es sehr wichtig ist. Und David hat es begriffen und deswegen sagt er, Herr, zeige mir den Weg. David befand sich zu der Zeit in einer Not und er betet das aus einer Not heraus und bat ihn, Herr, zeige mir doch den Weg. Wisst ihr, wenn man in so einer Nebelzeit ist, in einem Nebel ist und du weißt nicht, wo es lang geht, wie es lang geht, wie es weitergeht, dann steigt dieses Gebet in dir hervor. Wir haben 4 Fragen betrachtet und auch 4 Antworten habe ich aus der Bibel gefunden. Die erste Frage war, sehen Christen mehr? Ja. Wer gibt mir die Sicht? Gott. Kann meine Sicht getrübt werden? Ja. Wie bekomme ich wieder einen klaren Blick? Ja, Gott gibt den klaren Blick. Wenn wir in Offenbarung in den ersten Kapitel lesen, da sagt Gott zu der Engel der Gemeinde, da kommen wir noch hin, Jürgen ist gerade dabei, die Sendschreiben mit uns durchzunehmen. Aber da ist eine Gemeinde Laodicea und die glaubt, dass sie sehr reich ist. Und der Engel der Gemeinde sagt, kaufe bei mir Gold, damit du dir Salbe für die Augen kaufen kannst, damit du siehst, wer du bist. Das ist ein hartes Ding, das zu verstehen. Wir haben auch festgestellt, auch wenn wir im Nebel sind, können wir trotzdem den Blick nach vorne nicht verlieren. Ich habe euch das Beispiel oder diese kleine Geschichte erzählt von dieser Schwimmerin, die 35 Kilometer schwimmen wollte. Und und dann 15 Stunden schwamm und plötzlich kam sie in eine Nebelbank rein und da verlor sie den Mut und brach ihr Rekord ab und stieg bei ihrer Mutter ins Boot. Sie war 800 Meter vor dem Ziel. Und als sie gefragt wurde, was ist passiert, da hat sie gesagt, ja, ich habe das Ziel nicht mehr gesehen. Sie durfte dann dieses Schwimmen nochmal wiederholen und da hat sie gedanklich dieses Ziel im Kopf gehabt und die hat diese Strecke geschwommen. Heute geht es wieder um Augen und Sehen, aber andersrum. Umgekehrt. Wie sieht Gott dich? Sieht er dich überhaupt? Die Tage bei mir im Kopf waren sehr viele Themen, Predigtthemen, und da habe ich überlegt, ja, was predigst du denn, welches Thema ist dran, was dies, was jenes, und jetzt stieg ich morgens am Freitag in das Auto und fuhr nach Lübeck zum Termin, und als ich ins Auto stieg, betete ich und sage, Gott, was ist dran? Und ja, und da fuhr ich los mit meinen Gedanken und so. Und dann überfielen mich so viele Gedanken. Und der erste Gedanke, der mich überfallen hat, war, wo hast du letztes Mal aufgehört? Ich habe ja letztes Mal nur einen halben Vers gepredigt. Okay, dachte ich, jo, das ist eine Ansage. Ja, die Gedanken kamen über mich und die waren immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich habe gesagt, okay, Gott, ich habe es verstanden. Und nun steht das Thema, Gott sieht dich. Da, wo du bist, Gott sieht dich. Woher kommen eigentlich die Gedanken in unserem Kopf? Weiß das einer? Wer produziert in meinem Kopf die Gedanken? Jan hat vorhin gesagt, bei ihm waren Zorngedanken. Wo kommen die her? Produziere ich die Gedanken? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Wir haben in unserem Kopf eine Schnittstelle, die ständig angezapft wird. Das ist wie so ein Klavier. Und da ist ein Klavierspieler, der auf deinen Gedanken rumspielt und gibt dir einen Ton an oder Musik an. Ich meine, das ist jetzt banal erklärt, aber nur damit wir es verstehen. Und ja, wer hat einen Zugriff auf dieses Klavier? Wer spielt auf deinen Gedanken? Oder wer füllt deine Schnittstelle mit Gedanken? Ist das immer Gott? Okay, ich lese jetzt den zweiten Abschnitt des Psalms 86, Vers 11. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu, dass ich den Namen ständig fürchte oder immer fürchte? Erhalte mein Herz nur daran. Zeige mir den Weg und erhalte mein Herz bei dem. Darüber habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie geht das, was passiert. Und so bin ich wieder zurück zu den Augen Gottes gekommen. Ich lese noch einen zweiten Abschnitt. Wir werden übrigens heute sehr viele Bibelstellen lesen. Ich habe es gestern nicht hinbekommen, auf mein Tablet die ganze Bibelstellen in eine Reihenfolge zu bringen. Und deswegen habe ich die Bibel wieder mitgenommen und wir werden hier so ein bisschen rumblättern. Wenn jemand eine Bibel hat, kontrolliert, ob ich das auch richtig lese. Aber wenn ich das so sehe, seid ihr alle, habt ihr die Bibel alle auswendig, ihr braucht das nicht. Okay, ich lese jetzt nochmal Psalm 53, Vers von 2 bis 4. Die Toren sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Frevel ist ein Gräuel. Da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Ich habe wieder 4 Fragen mitgebracht und auf die ich mit euch jetzt hier eine Antwort suchen werde, und zwar in der Bibel. Es ist ganz wichtig zu verstehen, wie Gott dich sieht und was du davon weißt. Natürlich werden wir nicht alle Aspekte klarstellen in diesem, weil ich habe versucht, jetzt mal eine Reihenfolge festzulegen an diesem Bibelstelle. Ich bin verzweifelt. Es ist so viel in der Bibel, wo drin steht, Gott sieht dich. Und nicht nur äußerlich, sondern er sieht auch dein Herz. Wir werden noch dahinter kommen. Also 4 Fragen. Sieht Gott dich? Mich überhaupt? Sieht Gott mich? 2. Frage, wie sieht Gott dich? Was tut Gott, wo er deinen Zustand sieht? 3. Frage 4, wie gehst du damit um? Mit dem Bewusstsein, dass Gott dich sieht. 1. Sieht Gott dich überhaupt? Es ist keine neue Frage. Die Frage stand schon immer bei den Menschen. Und zwar lesen wir schon mal in Jesaja 66, Vers 1 und 2. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könnt? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist, und der erzittert vor meinem Wort. Wow, was für ein Wort. Gott sieht auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Herzens ist. Ein Trost. Gott sieht auf diese Erde und sieht dich. In Jesaja 7, Kapitel 40, Vers 27. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen, mein Recht geht von meinem Gott vorüber? Die Frage ist nicht neu. Sieht Gott mich denn überhaupt? Und immer dann, wenn wir in Not sind, kommt diese Frage hoch. Gott sieht mich nicht. Es ist ihm egal, wo ich stecke. Es ist ihm egal, wie es mir geht. Es ist ihm egal, was für einen Schmerz ich habe. Aber glaubt ihr wirklich im Ernst, dass ein Gott, der die Welt schuf, der den Menschen schuf, dich nicht sieht? Er hat dir Ohren gegeben, er hat die Augen gegeben, er hat dir das Leben gegeben, er hat dich hergestellt. Und glaubt ihr im Ernst, dass er dich nicht sieht? Was sagt Gott selbst dazu? Jesaja 66, 1 und 2 haben wir gerade gelesen, aber ich habe noch eine interessante Bibelstelle gefunden in 2. Chronik 16, 9. Eine sehr interessante Geschichte. Da geht es um diesen König Ahas, der gut angefangen hat, aber irgendwann mal abtrünnig geworden ist und hat fremde Könige eingeladen, die sich mit ihm verbünden und dann Krieg gegen andere Könige geführt hat und so weiter. Und da steht im Kapitel 16, Vers 9, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. In einer anderen Übersetzung heißt es, und der Herr schaut auf diese Erde und sieht, wem er helfen kann. Und hier wirft er dem König Ahas vor, du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Er hat sich nicht auf Gott verlassen, er hat nicht bei Gott Schutz gesucht, obwohl Gott sagt, ich bin derjenige, der hilft. Sieh doch, ich sehe dich doch, ich sehe doch deine Not, nur du hast dein Vertrauen nicht auf mich gelegt. Gott sagt, ich, Gott, habe alles im Blick. Ich sehe jeden und alles. Ich schaue in dein Herz. Was sagen die Menschen dazu? Zum Beispiel sehr bekannte Stelle, Psalm 139, kennen wir wahrscheinlich alle auswendig. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht schon warst. Vor allem von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich denn gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich denn fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich in den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis, möge mich bedecken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und du und die Nacht nicht leuchtete wie ein Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Das sagt ein Psalmist David. Er hat es begriffen. Es ist egal, wo du dich versteckst. Es ist egal, wo du hingehst. Gott sieht dich. Gott sieht dich. In Hebräer 4, Vers 13 steht geschrieben, es ist nichts vor deinen Augen verborgen. Es ist nichts verborgen vor Gottes Augen. Psalm 11, Vers 4 und 5, der Herr ist mein heiliger Tempel. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Seine Augen sehen herab, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gottlosen. Wer Unrecht liebt, den hasst meine Seele. Gott schaut auf die Erde und prüft die Menschen. Halten wir fest? Frage 1. Gott sieht immer alles und überall. Du kannst dich nicht verstecken. Frage 2, wie sieht Gott dich und mich? Ja, wie sieht Gott dich und mich? Natürlich, mit den Augen. Oder? Also Augen ist das Organ, was sieht, und Gott hat Augen, mit denen er sieht. Aber ich meine nicht dieses Sehen. Ich meine nicht das äußerliche Sehen. Wie sieht Gott dich? Was für eine Figur gibst du eigentlich ab von dir? Bist du ein toller Kerl? Denkst du, dass du ein toller Kerl bist? Oder eine tolle Frau bist? Denkst du, dass du ein wunderbarer und netter Mensch bist? Denkst du von dir, ja, dass du der Beste bist und immer recht hast? Was steht in der Bibel? Psalm 14, 1 und 2. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts. Ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Sie taugen nichts. Paulus ergreift diesen Psalm und zitiert ihn in Römer Kapitel 3, Vers 10 bis 17. Und da sagt er, es ist niemand auf dieser Erde, der vor Gott bestehen kann, der gut ist, der Gutes tut. Als die Sintflut, also kurz vor der Sintflut, kam Gott zu Noah und sagte ihm, ich habe mir die Welt angeschaut. Die ganze Erde ist so böse, ich werde die vernichten. Es ist niemand da, der etwas Gutes produziert. Und nur der Noah mit seiner Familie war vor Gott gerecht. Können wir nachlesen in 1. Mose 6, Vers 12. So tolle Menschen sind wir eigentlich nicht. Und in Gottes Augen sind wir schon lange keine guten Menschen. Also das, was in uns ist, ist nicht gut. Ich lese aber, jetzt kommt erstmal das Aber und dann lese ich den Psalm 103, wie Gott damit umgeht. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist. Ich habe mich jetzt hier vertan, das ist Vers 10. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Also, alle, die ihn fürchten, die ihn sehen, wie er Gott ist, und sich selber sehen und ihn fürchten, den schenkt er Erbarmen und die macht er zu den Menschen, die er liebt. Gott sieht dich als einen wertvollen, aber verlorenen. Und Gott streckt seine Hand dir aus und sagt, komm zu mir, ich sehe dich, wie du bist. Du bist ein verlorener Mensch, aber komm zu mir, ich mache dich frei von deiner Sünde und du kannst mit mir Gemeinschaft haben. Da sind wir schon bei der Frage 3, was tut Gott, wo er dich so sieht? Denn so wie du bist, kannst du vor Gott nicht bestehen. Und Gott greift da radikal in diese Welt ein, er streckt seine Hand aus und sagt, ich helfe dir. Ich helfe dir, ich sehe, in welchem Dreck du steckst. Johannes 3,16 brauche ich nicht zitieren, wissen wir alle, was drin steht. Also hat Gott die Welt geliebt, also hat Gott dich geliebt. In Römer 5,8 steht, Als wir noch Sünder waren, hat Gott uns bereits geliebt und seine Hand ausgestreckt. David sagt in Psalm 31, Vers 8, ich jubele Gott, weil du mich liebst. Und jeder, der in der Not ist, Not leidet, verzweifelt ist, keine Orientierung hat oder im Nebel schwimmen muss, Gott sieht dich. Gott greift ein und streckt seine Hand dir entgegen und sagt, da ist das Ziel, du bist nicht allein. Auch wenn du denkst manchmal, dass du alleine bist und diese Gedanken kommen und immer dann, wenn Leid ist, immer dann, wenn du in Schwierigkeiten steckst und immer dann, wenn Nebel dich umgibt, wenn Einsamkeit dich erreicht und du dich verlassen fühlst, und dann stellst du dir wieder die Frage, Gott, wo bist du? Und dann fühlst du dich allein. Aber ist es so? Bist du alleine? Die Bibel sagt was anderes. Wir kennen die Geschichte aus 1. Mose, Kapitel 16, Vers 13, oder in diesem Kapitel geht es um die Hagar, die von der Sarai geflohen ist. Ich will das nicht alles erzählen, aber Fakt ist der, da ist die Hagar von zu Hause weggejagt worden, weil sie der Sarai Schwierigkeiten gemacht hat. Ja, die wurde von Abraham dann schwanger, die Geschichte ist bekannt. Und dann hat sie Stress gemacht und da hat die Sarai gesagt, weg damit. Mit der Sklavin. Und nun ist sie gegangen in die Wüste und dann kam sie halt an eine Stelle, wo sie nicht mehr weiter kann. Und da lag sie da. Sie hat ihren, und dann kam der Engel und sagt, pass mal auf, demütige dich und geh zurück zu Sarah. Und da sagt sie einen Namen oder spricht sie den Namen Gottes aus. Gott, der mich sieht. Und die Hagar hat es begriffen. Gott sieht mich auch hier in der Wüste. Ich kann mich nicht verstecken. Der sieht mich. In den Sendschreiben lesen wir zu jeder Gemeinde folgende Sätze. Ich kenne deine Werke und ich weiß, wo du stehst. Du leidest Mangel, du leidest Not, aber du hältst durch. Oder du denkst, dass du reich bist, bist du aber nicht. Oder du hältst zu den und den Nikolaiten oder auch was auch immer. Wir können das alle nachlesen. Gott weiß darum. Gott sieht es. In Sprüche 15,3 steht, dem Herrn entgeht nichts. Dem Herrn entgeht nichts. Wisst ihr, manchmal sind wir wie kleine Kinder, die kleinen Kinder, wenn sie Versteck spielen, die halten so die Augen, die Hände vor den Augen und sie denken, wenn die niemand sehen, dann sieht die auch niemand. Können wir beobachten. Spielt mal mit ganz kleinen Kindern Verstecken. Und genauso laufen wir manchmal durch diese Welt mit den Händen vor den Augen. Wir sehen nichts und wir werden auch nicht gesehen. Und dann laufen wir auf falsche Wege. Was tun wir damit, wenn es uns bewusst wird, dass Gott uns immer sieht? Wie verhalten wir uns? Und wenn wir das richtig bewusst, uns bewusst wird, dass Gott die Welt schuf, dass Gott jeden Schritt kontrolliert, er kann in deinen tiefsten Gedanken des Herzens reinschauen. Wie verhältst du dich dann, wenn dir das richtig bewusst wird? Wenn dir richtig bewusst wird, dass Gott dich sieht, immer sieht, dann können wir wieder mit dem Psalmist sagen, Psalm 86, 11b, ja, dann bekommen wir Ehrfurcht. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und wenn es uns bewusst wird, dann fangen wir an, Gott zu fürchten. Oder dann verstehen wir, dann verhalten wir uns auch anders. Wir bekommen dadurch aber auch einen klaren Blick. Wir verstehen auf einmal, wo wir hingehören. Wir verstehen auf einmal, wer auf meiner Seite ist und wovon mein Leben abhängt. Und Gott sieht nicht nur das Äußere. Wie ich schon sagte, Gott sieht auch das Herz. Wir kennen die Geschichte. Als Samuel den David salben kam, dann hat der Vater seine ältesten Söhne alle vorgestellt, von dem Ältesten bis vor David. David war so ein kleiner, ja, der war auf dem Feld, der gehörte gar nicht dazu. Aber die Ältesten, die müssten doch zum König gesalbt werden. Gott sagt, nö, das sind die nicht. Er sagt aber auch, der Mensch sieht, was vor Augen ist, ich sehe aber das Herz. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beenden. In einer Gemeinde sollte ein Pastor vorgestellt werden und eingesegnet werden. Und da versammelten sich die Menschen so alle zusammen und dann waren sie draußen und dann füllte sich halt auch der Gottesdienstraum. Und da war ein Mensch, der sah aus wie ein Bettler. Dieser Bettler, der mischte sich dann immer unter die Menschen und bettelte um Wechselgeld und dies und jenes. Und irgendwann mal ist er nach vorne gegangen zum Altar und wollte sich dann neben dem Altar hinsetzen. Und dann wurde er davon gejagt. Du sitzt hier falsch, geh mal nach ganz hinten. Und dann hat er sich nach hinten hingesetzt und saß da hinten. Und ja, und dieser Mensch wurde von diesen Menschen, die da zu der Gemeinde flossen, noch nicht mal begrüßt. Da kamen etwa 500 Menschen zusammen und nur ein einziger hat ihm Hallo gesagt. Nun kommt der Älteste auf die Kanzel, nimmt das Mikrofon und kündigt halt den neuen Pastor der Gemeinde an und die Gemeinde steht auf und alle waren am Klatschen und am Jubeln. Und dann bittet er den neuen Pastor nach vorne zu kommen und dann steht dieser Bettler auf und geht nach vorne. Plötzlich war das Klatschen verstummt. Und dieser Bettler nahm das Mikrofon und sagt, liebe Leute, ich brauche euch nichts mehr erzählen. Ihr wisst, was in euren Herzen ist. Denkt drüber nach, ich habe alles gesehen und ihr habt alles jetzt verstanden. Die Köpfe hingen runter, einige haben geweint. Aber das ist unser Herz. Und Gott sieht dich. Gott sieht dein Herz. Er ist unter uns. Amen.